Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Von einem wahrhaft historischen Ereignis wird im ersten Buch der Könige berichtet. Denn unter König Salomo entsteht der erste Tempel zu Ehren des Gottes Israels. Dieser Tempel ist in mancherlei Hinsicht ein vergrößertes Abbild der Stiftshütte, die ja im Grunde nichts anderes war als ein transportabler Tempel, nämlich ein prächtig ausgestattetes Großzelt, das in der Zeit der Wüstenwanderung an verschiedenen Orten aufgestellt und dann wieder zum Transport in viele Einzelteile zerlegt wurde. In der letzten Sendung habe ich bereits darauf hingewiesen, dass der Tempelbau in Jerusalem für die Israeliten ein wahrhaft einzigartiges Bauprojekt darstellte. Auch wenn sich der Tempel im Vergleich zu anderen Bauwerken der Antike eher bescheiden ausnahm. Viele ägyptische Pyramiden zum Beispiel, deren Konstruktion ein enormes technisches Wissen voraussetzte, waren schon mehr als 1000 Jahre alt, als König Salomo sein Traumhaus, nämlich den Tempel zur Ehre Gottes, errichten ließ. Doch selbst innerhalb der Stadt Jerusalem war der Tempel nur ein Teil eines umfangreichen Baukomplexes. Die königlichen Paläste, die ungefähr im selben Zeitraum entstanden wie der Tempel, waren wirklich von beeindruckender Größe. Insbesondere das Libanon-Waldhaus, das nach den verwendeten Libanon-Zedern benannt wurde, war größer als der Tempel und diente wohl der königlichen Repräsentation oder auch als Schatzkammer und Waffenarsenal. Wenn wir nun in dieser Sendung das 7. Kapitel im ersten Buch der Könige erreichen, dann fällt auf, dass der Bau der königlichen Paläste nur relativ kurz beschrieben wird, obwohl der Arbeitsaufwand und die Kosten dafür beträchtlich gewesen sein dürften. Ja, die Verse 1 bis 12, in denen es um diese weltlichen Gebäude geht, wirken fast wie eingezwängt zwischen den Schilderungen, die den Bau, die Ausstattung und die Einweihung des Tempels betreffen. Hoffen wir also, dass dieses Gotteshaus tatsächlich den hohen Stellenwert für König Salomo hat, den es verdient. Hören Sie nun aus Kapitel 7 den ersten Vers. Dort wird berichtet: Aber an seinen Königshäusern baute Salomo 13 Jahre, bis er sie ganz vollendet hatte. 13 Jahre, ein beachtlicher Zeitraum, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Bau des Tempels nur 7 Jahre in Anspruch genommen hat. Weiter ab Vers 2. So baute er das Libanon-Waldhaus, 100 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Auf 3 Reihen von Zedernsäulen legte er eine Decke von Zedernbalken und deckte auch mit Zedernholz die Gemächer über den Säulen. Und es waren 45 Säulen, je 15 in einer Reihe. Und Gebälk lag in 3 Reihen und Fenster waren einander gegenüber 3-mal. Und alle Türen und Fenster waren viereckig, und die Fenster waren einander gegenüber 3-mal. Er baute auch eine Halle von Säulen, 50 Ellen lang und 30 Ellen breit, und noch eine Halle vor diese mit Säulen und einem Aufgang davor. Und baute auch die Thronhalle, in der er Gericht hielt, die Gerichtshalle, und täfelte sie vom Boden bis zur Decke mit Zedernholz. Dieser Bibelabschnitt erklärt im Nachhinein, warum in Kapitel 5 eine so große Anzahl von Handwerkern, Lastträgern und anderen Arbeitern genannt wurde. Dort konnte man den Eindruck bekommen, als ob sie nur für den Bau des Tempels und für das Herbeischaffen des dafür benötigten Baumaterials eingesetzt wurden. Aber in Wirklichkeit wird wohl ein großer Teil dieser Leute mit dem Bau der königlichen Paläste beschäftigt gewesen sein. Und hier noch eine Zahl aus Kapitel 6. Dort wurde die Grundfläche des Tempels mit 60 Ellen mal 20 Ellen angegeben. Das Libanon-Waldhaus ist dagegen 100 Ellen lang und 50 Ellen breit. Somit kommt der Tempel auf eine Fläche von umgerechnet etwa 300 Quadratmetern, während das Libanon-Waldhaus die vierfache Fläche einnimmt. Ich lese nun Vers 8. Dazu baute Salomo sein Haus, in dem er wohnte, im anderen Hof, hinten an der Halle, gebaut wie die anderen, und baute noch ein Haus wie diese Halle für die Tochter des Pharao, die Salomo zur Frau genommen hatte. Sicher erinnern Sie sich noch daran, dass ich die Eheschließung zwischen Salomo und einer Tochter des ägyptischen Pharaos für ziemlich problematisch gehalten habe, weil diese Frau offensichtlich in einem heidnischen Umfeld aufgewachsen ist. Für Salomo schien das jedoch keine Rolle zu spielen. Und wie man aus dem gerade vorgelesenen Vers schließen kann, hat er sie anscheinend sogar ganz besonders lieb gewonnen. Denn für die anderen Frauen, mit denen Salomo eine Beziehung eingegangen ist, hat er nicht jeweils ein eigenes Haus gebaut. Tja, Salomo und seine Begeisterung für schöne Frauen, das ist ein Thema für sich. In Kapitel 11 wird berichtet, und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Stellen Sie sich vor, jede von ihnen hätte ein eigenes Haus bekommen. Dann wäre wohl ein staatliches Eigenheimförderungsprogramm nötig gewesen, um das zu finanzieren. Zumal Salomo, was die Bauweise betrifft, einen gehobenen Standard bevorzugte. Ab Vers 9 wird nämlich berichtet, »Das alles war von kostbaren Steinen, nach dem Winkeleisen gehauen, mit Sägen geschnitten auf allen Seiten, vom Grund bis an das Dach und von außen bis zum großen Hof. Die Grundsteine waren auch kostbare und große Steine, 10 und 8 Ellen lang, und darauf kostbare Steine, nach dem Winkeleisen gehauen, und Zedernholz. Aber der große Hof hatte ringsum 3 Schichten behauene Steine und 1 Schicht Zedernbalken, wie auch der innere Vorhof am Hause des Herrn und die Halle am Hause. Ohne die riesigen Holzlieferungen aus dem Libanon wären Salomos Bauvorhaben wohl kaum zu verwirklichen gewesen. Die guten Beziehungen zu Hiram, dem König von Tyrus, spielten dabei eine wichtige Rolle, denn er stellte nicht nur das erforderliche Baumaterial, sondern auch viele Arbeiter und ausgebildete Handwerker bereit. In Vers 13 wird nun ein Namensvetter von König Hiram erwähnt, der sich als Kupferschmied wegen seiner besonderen Kunstfertigkeit einen Namen gemacht hat. Es wird berichtet, und der König Salomo sandte hin und ließ holen Hiram von Tyrus, den Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naphtali, sein Vater aber war aus Tyrus gewesen, der war ein Kupferschmied, voll Weisheit, Verstand und Kunst in allerlei Kupferarbeit. Der kam zum König Salomo und machte ihm alle seine Werke. Zu diesen Werken gehören auch 2 besonders gestaltete Säulen für den Tempel. Ich überspringe einige Verse und lese weiter ab Vers 21. Und er richtete die Säulen auf vor der Vorhalle des Tempels, die er zur rechten Hand setzte, nannte er Jachin, und die er zur linken Hand setzte, nannte er Boas. Und oben auf den Säulen war Lilienschmuck. So wurde vollendet das Werk der Säulen. Diese beiden Säulen sind immerhin etwa 9 Meter hoch und haben einen Umfang von 6 Metern, wahre Kolosse also. Sie haben jedoch nicht die Aufgabe, einen Teil der Dachkonstruktion zu tragen, sondern sie stehen frei vor der Vorhalle des Tempels, wie es hier ausdrücklich heißt, also am Eingang des Tempels. Sie dienen als Sinnbild für die Macht Gottes. Der Name Jachin bedeutet, er richtet auf, und Boas, in ihm ist Kraft. Ebenfalls von beeindruckender Schönheit ist ein Wasserbecken aus Bronze, das im Bibeltext als Meer bezeichnet wird. Sein Durchmesser beträgt ungefähr 5 Meter und außen ist es rundherum mit Pflanzenmotiven verziert. Ab Vers 23 wird es ganz genau beschrieben. Und er, der Kupferschmied Hiram, machte das Meer, gegossen von einem Rand zum anderen 10 Ellen weit rundherum und 5 Ellen hoch, und eine Schnur von 30 Ellen war das Maß ringsherum. Um das Meer gingen Knoten an seinem Rand ringsherum, je 10 auf 1 Elle. Es hatte 2 Reihen Knoten, die beim Guss mitgegossen waren. Und es stand auf 12 Rindern, von denen 3 nach Norden gewandt waren, 3 nach Westen, 3 nach Süden und 3 nach Osten. Und das Meer stand obendrauf, und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. Die Wanddicke des Meeres aber war eine Handbreit, und sein Rand war wie der Rand eines Bechers, wie eine aufgegangene Lilie, und es gingen 2000 Eimer hinein. 2000 Eimer, das sind umgerechnet immerhin rund 44.000 Liter. Kein Wunder, dass dieses prächtige Wasserbecken das Meer genannt wurde. Im zweiten Buch der Chronik wird erwähnt, dass es unter anderem den Priestern für ihre Waschungen diente. Ab Vers 27 ist von 10 fahrbaren Gestellen die Rede, die 10 Wasserkessel tragen sollen. Ihre Anfertigung wird anschließend ab Vers 38 beschrieben. Obwohl es sich hierbei um mehr oder weniger technische Gerätschaften handelt, wird alles auf eine sehr ästhetische Weise verziert. Um Ihnen davon einen kleinen Eindruck zu vermitteln, lese ich zunächst die Verse 27 bis 30. Er, der Kupferschmied Hiram, machte auch 10 Gestelle aus Kupfer, jedes 4 Ellen lang und breit und 3 Ellen hoch. Es war aber das Gestell so gemacht, dass es Seiten hatte zwischen den Leisten, und an den Seiten zwischen den Leisten waren Löwen, Rinder und Cherubim, und ebenso auf den Leisten und oberhalb und unterhalb der Löwen und Rinder waren herabhängende Kränze. Und jedes Gestell hatte 4 kupferne Räder mit kupfernen Achsen. Die weiteren Details zur Konstruktion dieser Kesselwagen überspringe ich jetzt und lande damit bei den Kesseln selbst. Jeder dieser Kessel hat einen Durchmesser von 2 Metern und kann mit etwa 1200 bis 1500 Litern Wasser befüllt werden. Anders ausgedrückt, jeder einzelne Kesselwagen musste eine Wassermenge transportieren können, die bis zu 1,5 Tonnen wiegen konnte. Und das Gewicht der Kessel selbst kam ja auch noch dazu. Ich lese weiter ab Vers 38. Und er, der Kupferschmied, machte 10 Kessel aus Kupfer, dass 40 Eimer in einen Kessel gingen. Und jeder war 4 Ellen weit, und auf jedem Gestell war ein Kessel. Und er stellte 5 Gestelle an die rechte Seite des Hauses und die anderen 5 an die linke Seite. Aber das Meer stellte er rechts vor das Haus nach Süden hin. Und Hiram machte auch Töpfe, Schaufeln, Becken, und so vollendete er alle Werke, die der König Salomo am Hause des Herrn machen ließ. Soweit die Verse 38 bis 40. Wozu das Wasser in den Kesseln gebraucht wurde, dazu gibt uns übrigens erneut das zweite Buch der Chronik einen Hinweis. Demnach diente das Wasser zum Abspülen der Fleischstücke, die als Opfer dargebracht wurden. Die fahrbaren Kesselwagen finden ihren Platz außen an den beiden Längsseiten des Tempels. Ab Vers 41 folgt eine Auflistung aller Gegenstände, die von dem Kupferschmied Hiram angefertigt werden. Dann, ab Vers 48, geht es um die Inneneinrichtung des Tempels. Dort wird berichtet, auch ließ Salomo alles Gerät machen, das zum Haus des Herrn gehörte. Den goldenen Altar, den goldenen Tisch, auf dem die Schaubrote liegen, 5 Leuchter zur rechten Hand und 5 Leuchter zur linken, vor dem Chorraum von lauterem Gold mit goldenen Blumen. Lampen und Lichtscheren dazu, Schalen, Messer, Becken, Löffel und Pfannen von lauterem Gold. Auch waren die Angeln an den Türen zum Allerheiligsten innen im Hause und an den Türen der Tempelhalle von Gold. So wurde das ganze Werk vollendet, das der König Salomo gemacht hatte am Hause des Herrn. Und Salomo brachte hinein, was sein Vater David geheiligt hatte, an Silber und Gold und Geräten, und legte es in den Schatz des Hauses des Herrn. Soweit die restlichen Verse von Kapitel 7. Der Tempel in Jerusalem kann nun also seiner Bestimmung übergeben werden. Und was seine Bestimmung anbelangt, hatte schon König David gesagt, ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen, als Ruhestätte für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Also, die Bundeslade soll endlich einen würdevollen Platz bekommen. Und durch Gottes Anwesenheit soll der Tempel zu einem echten Gotteshaus werden. Zu einem Haus, das dazu geeignet ist, Gott die Ehre zu geben und zu beten. In den ersten Versen von Kapitel 8 wird berichtet, da versammelte der König Salomo zu sich die Ältesten in Israel, alle Häupter der Stämme und Obersten der Sippen in Israel nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König Salomo alle Männer in Israel am Fest im Monat Etanim, das ist der siebte Monat. Und als alle Ältesten Israels kamen, hoben die Priester die Lade des Herrn auf und brachten sie hinauf, dazu die Stiftshütte und alles Gerät des Heiligtums, das in der Stiftshütte war. Das taten die Priester und Leviten. Neben der Bundeslade, die bisher ihren Platz im Allerheiligsten der Stiftshütte hatte, wird nun also auch die Stiftshütte selbst in den neu errichteten Tempel getragen. Die Stiftshütte soll die Israeliten daran erinnern, dass sie einst ein Volk auf Wanderschaft waren, das von seinem Gott begleitet und bewahrt wurde. Weiter ab Vers 5. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die sich bei ihm versammelt hatte, ging mit ihm vor der Lade her und opferte Schafe und Rinder so viel, dass man sie nicht zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim, damit sind Figuren in Gestalt von Engeln gemeint, denn die Cherubim breiteten die Flügel aus an dem Ort, wo die Lade stand, und bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Und die Stangen, die Tragestangen der Bundeslade, waren so lang, dass ihre Enden gesehen wurden in dem Heiligen, das ist die Tempelhalle, vor dem Chorraum, aber von außen sah man sie nicht, und dort sind sie bis auf diesen Tag. Bis auf diesen Tag, damit ist der Zeitpunkt gemeint, zu dem das erste Buch der Könige niedergeschrieben wurde. Nach einer jüdischen Überlieferung könnte der Prophet Jeremia als Verfasser in Frage kommen. Demnach würde er über Ereignisse berichten, die rund 300 Jahre zuvor stattgefunden haben. Ich lese weiter ab Vers 9. Und es war nichts in der Lade als nur die zwei steinernen Tafeln des Mose, die er hineingelegt hatte am Horeb, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel schloss, als sie aus Ägyptenland gezogen waren. Ein anderer Name für den Berg Horeb, der vielen Bibellesern nicht so ganz geläufig sein dürfte, lautet übrigens Sinai. Als aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Da sprach Salomo: Die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt, er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich da wohnest. Was in diesen Versen gesagt und beschrieben wird, ist voller Bilder und Symbole. Was den letzten Halbsatz betrifft, eine Stätte, dass du ewiglich da wohnest, scheint meine Aussage in der letzten Sendung zu widersprechen, wonach Gott gerade nicht sein Zuhause im Tempel hatte. Nun, im Kern geht es wohl um die Anwesenheit Gottes. Wenn sich die Gläubigen im Tempel versammeln, wenn sie ihm Opfer darbringen und zu ihm beten, dann will er bei ihnen sein, sozusagen unter ihnen wohnen. Aber der Tempel ist nicht Gottes Eigenheim, in dem er sich häuslich einrichtet wie ein Mensch. Gern möchte ich noch einmal, wie schon in der letzten Sendung, König Salomo zitieren, der einmal die Frage gestellt hat: Sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? In Vers 10 unseres Bibeltextes ist von einer Wolke die Rede, die den Tempel erfüllt. Sie ist ein Zeichen für die Inbesitznahme durch Gott, der sich jedoch nicht in seiner ganzen Herrlichkeit den Menschen zeigt, weil sie als sündige und sterbliche Lebewesen es nicht ertragen könnten. Im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen, die auf diesen Sachverhalt hinweisen. Auch der rätselhafte Hinweis in Vers 12, Gott wolle im Dunkel wohnen, spielt wohl darauf an. Im zweiten Buch Mose Kapitel 20 wird zum Beispiel berichtet, unter welchen Umständen Gott damals am Berg Sinai die 10 Gebote an Mose übergab. Schon da hieß es, so stand das Volk von ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darinnen Gott war. Also auch das Verbergen Gottes im Dunkel geschieht aus Barmherzigkeit gegenüber den Menschen, die durch Gottes Herrlichkeit regelrecht verzehrt würden. Zurück zu unserem Bibeltext im ersten Buch der Könige, Kapitel 8. Hier wird nun König Salomos Ansprache zur Einweihung des Tempels wiedergegeben oder eine Zusammenfassung davon und das Gebet, mit dem er sich an Gott wendet. Ich lese weiter ab Vers 14. Und der König wandte sein Angesicht und segnete die ganze Gemeinde Israel, und die ganze Gemeinde Israel stand. Und er sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der durch seinen Mund meinem Vater David zugesagt und es durch seine Hand erfüllt hat und gesagt, von dem Tage an, als ich mein Volk Israel aus Ägypten führte, habe ich keine Stadt erwählt unter irgendeinem Stamm Israels, dass mir ein Haus gebaut würde, damit mein Name da wäre. Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name da wäre, und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel Herr sein sollte. Mein Vater David hatte es zwar im Sinn, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen, aber der Herr sprach zu meinem Vater David, dass du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, daran hast du wohlgetan, dass du dir das vornahmst. Doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der dir geboren wird, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und der Herr hat sein Wort wahrgemacht, das er gegeben hat, denn ich bin zur Macht gekommen an meines Vaters Davids Statt und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr zugesagt hat, und habe gebaut ein Haus dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, und habe dort eine Stätte zugerichtet, der Lade, in der die Tafeln des Bundes sind, den er geschlossen hat mit unseren Vätern, als er sie aus Ägypten führte. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Nun, Herr Gott Israels, halt deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Soweit die Verse 14 bis 27. Hier in diesem langen Gebet Salomos steckt er also auch drin, dieser Gedanke, den ich vorhin bereits aus dem zweiten Buch der Chronik zitiert habe, über den Tempel, den man als eine Begegnungsstätte betrachten kann, in der sich Gott und Mensch nahe kommen, in dem Gott aber nicht in dem Sinne wohnt, wie ein Mensch in seinem Eigenheim. Der Himmel, Himmel, können dich nicht fassen, gibt Salomo zu bedenken. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Im Grunde könnte man auch sagen, Gott lässt sich nicht einsperren in den Tempel. Ebenso wenig lässt er sich heute, bildlich gesprochen, in eine Kirche einsperren, sprich von einer bestimmten christlichen Gruppierung vereinnahmen. Prinzipiell ist uns das allen klar. Doch versuchen wir nicht manchmal sogar, unseren Glauben vor unseren eigenen Karren zu spannen? Indem wir dieses tun und jenes lassen und dabei behaupten, das sei Gottes Wille? Auch in diesem Sinne gilt, der Himmel und aller Himmel Himmel können Gott nicht fassen. Also sollten wir lieber nicht den Versuch unternehmen, Gott für unsere Zwecke einzuspannen und ihn uns gefügig zu machen. denn das kann niemals gut gehen. Das Gebet, das König Salomo anlässlich der Tempeleinweihung spricht, ist wirklich sehr, sehr lang. An dieser Stelle möchte ich daraus nicht weiter vorlesen, aber in der nächsten Sendung gehe ich auf einzelne Punkte noch etwas näher ein. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Folge der Sendereihe Durch die Bibel wieder einschalten. Unter anderem bekommt König Salomo hohen Damenbesuch. Und zwar macht die Königin von Saba ihre Aufwartung. Eine Frauengestalt, die im Laufe der Jahrtausende schon viele Künstler inspiriert hat. Nicht nur Maler, sondern zum Beispiel auch Komponisten wie Georg Friedrich Händel. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.